Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Good Morning Endoscopy, den 14-tägig erscheinenden Podcast Alles Neue zur Endoskopie. Mein Thema ist ebenfalls ein neues Thema, und zwar möchte ich heute reden über neue Konzepte für Endoskope. Titel von Standard zu Einmal und zu Hybrid? Was das bedeutet, werden wir gleich besprechen. Und mein heutiger Gast, den ich zu diesem Thema vorstellen darf, ist Felix Abicht. Felix, hallo, schön, dass du mitmachst.
Hallo Alexander.
Ja, Felix, großes Thema, wo du auch eine eigene persönliche Erfahrung hast. Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen deinen Hintergrund, deinen Werdegang und warum du jetzt auch eine berufene Person bist, zu dem Thema überhaupt zu sprechen.
Ja, gerne. Ich bin Ingenieur, ich habe Maschinenbau studiert an der TU München. Eigentlich komme ich aber aus einer Ärztefamilie. Das heißt, das Thema Medizintechnik war für mich relativ naheliegend. Ging so weit, dass bei uns beim Mittagessen, ja, mein Vater war Orthopäde, die Hühnchen dann seziert wurden und die orthopädische Anatomie erklärt wurde.
Ah ja, okay.
Genau. Ich habe nach meinem Studium angefangen bei einem großen Konzern für Medizintechnik, habe da 10 Jahre lang gearbeitet, hatte vor allem mit Sterilprodukten, Nahtmaterial, Implantaten zu tun, habe also viel Erfahrung gesammelt zu Einmalprodukten. Mhm. 10 Jahre später bin ich dann zurück in den Süden, in die Nähe von Augsburg. Da habe ich angefangen bei einem Startup für Endoskopie. Und da hat mich eigentlich die Endoskopie so wirklich erwischt und gefangen genommen, weil Endoskope haben unheimlich weit gefächerte technische Herausforderungen. Da gibt's die Bildgebung, Elektronik, Software. Da sind aber auch ganz mechanische Probleme. Mikrotechnik zieht sich sozusagen überall durch die Endoskopie durch. Und wir haben dort das erste sterile Einmalkoloskop damals entwickelt.
Darf ich mal fragen, wie kommt man eigentlich auf die Ideen, einmal Endoskop zu bauen? Also das muss ja irgendeine Motivation gehabt haben damals. Wann war das nochmal?
Das war 2013 rum.
2013, also ist jetzt auch schon wieder mehr als 10 Jahre vorbei. Was ist da so der Hintergrund, dass man gesagt haben, man muss jetzt Richtung Wegwerfprodukt gehen?
Ursprünglich war es dort so, das hat einen anderen Hintergrund. Die Bauteile haben zum Teil einfach nicht so lange gehalten und man hat aus der Not eine Tugend gemacht.
Ah ja, das ist ja interessant.
Und dann wurde das ein Einmal-Endoskop. Aber tatsächlich war es dann so, das Thema Hygiene ist damals noch der Haupttreiber gewesen.
Ja.
2013 gab es ja in Amerika die Outbreaks der multiresistenten Keime, wo die FDA sich eingeschaltet hat, dann auch Warnungen ausgesprochen hat und Studien veranlasst hatte, die letztlich dann auch bestätigt haben, dass diese Keime von wieder aufbereiteten Endoskopen stammten. Ja. Das war ein Treiber. Als das vor allem bei den Duodenoskopen aufkam, haben wir uns entschieden, in dieses Thema einzusteigen und haben dann auch angefangen, andere Endoskope, nicht nur das Koloskop, sondern Duodenoskop, Gastroskop und andere Konzepte zu entwickeln.
Also die gesamte Palette, kann man sagen,
letztendlich
ja. Unterm Strich. Aus wie vielen Teilen setzt sich eigentlich so ein Endoskop zusammen? Kann man das ungefähr sagen oder beziffern eigentlich?
Ja, also das kommt drauf an, welche Art von Endoskop.
Sagen wir mal ein Koloskop oder Gastroskop?
Koloskop kann über 100 Bauteile haben. Manche davon sind Centartikel, manche davon sind kostenintensiver. 10, 20, 30 Euro können solche Komponenten durchaus kosten.
Was ist denn das Teuerste? Ist es eher die Optik oder ist es die Mechanik? Wenn man jetzt mal so überlegt, dass ein Endoskop ist ja eigentlich so eine Mischung aus Optik, Mechanik. Ja. Was ist denn das Komplexere, würde ich mal sagen?
Das hält sich ziemlich die Waage. Die mechanischen Bauteile, Insertion Tube, der Instrumentenkanal, scheinen einfach, sind aber tatsächlich teurer als die Bildgebung. Was bei der ganzen Bildgebung wirklich relevant sind, sind auch die Kabel. Würde man nicht denken, die Kabel sind zum Teil teurer als die Kamera.
Ach, tatsächlich, ja. Na gut, die fallen natürlich jetzt bei so einem iPhone eher weg, da sind sie eher kleiner, weil wir kennen ja alle diese Mikrokameras aus unseren Handys letztendlich, das sind ja die gleichen, oder?
Das sind nicht die gleichen, da sind andere Optiken dabei, ja. Aber es ist eine sehr vergleichbare Technologie und die Kameras kommen letztlich auch aus der Entwicklung.
Dann habt ihr jetzt mehr oder weniger dieses Einmal-Endoskop gehabt, hat ja dann schon relativ viel Aufmerksamkeit hervorgerufen, ja? Also man hat dann eher gesagt, man geht jetzt Richtung Duodenoskop. Jetzt gibt's die ja immer noch. Man muss allerdings so ein bisschen sagen, die Anfangseuphorie, möchte ich jetzt mal ausdrücken, ist ein bisschen runtergegangen. Ist ja bei ganz vielen technologischen Entwicklungen so, dass man zunächst den Hype hat und dann geht's zunächst mal ganz, ganz kräftig runter. Problem war natürlich auch so ein bisschen dieses Thema Green Endoskopy und Müllvermeidung. Ist das immer noch ein Problem oder bleibt das ein Problem? Was denkst du darüber?
Also das ist ein ganz spannendes Thema. Bis vor einiger Zeit hätte ich dir noch geantwortet, ja, der Fußabdruck von einem Einmalendoskop ist ungefähr so, wie wenn jetzt ein Patient 10 Kilometer von Würzburg entfernt mit dem Auto anreist und zu dir kommt, ja, für eine Endoskopie und wieder zurück. Das ist ungefähr vergleichbar vom CO2-Abdruck. Mhm. Die andere wichtige Antwort ist, die Aufbereitung an sich ist zum Teil CO2-intensiver vom Fußabdruck, also nicht mal nachhaltiger als ein Einmalendoskop.
Ja, ja.
Ganz am Ende ist für mich entscheidend, konstruktive Lösungen zu finden, um die Nachhaltigkeit zu verbessern von endoskopischen Untersuchungen. Und da arbeiten auch, ich denke, alle Endoskophersteller dran. Da geht's um Material, da geht's um Verpackungen, da geht's aber auch zum Teil um neue Konzepte, zum Beispiel um die hybriden Ansätze.
Genau, da werden wir auch gleich auch noch drüber zu sprechen kommen. Aber was mich schon noch ein bisschen interessiert ist, so ein Endoskop, das war ja eine Rieseninvestition. Naja, das war ja für viele Kliniken was. Also ich würde mal so sagen, das ist wie wenn man sich ein Auto kauft, ja, unterm Strich. Und dann hat man einen Fuhrpark gehabt von vielleicht 10, 20 Autos. So hatte man halt 10, 20 Endoskope. Und dann war das so, dass man nun von der Psychologie einfach dieses Ding danach in Müll schmeißt. Und man hat natürlich schon so ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt subjektiv, dass das irgendwie billig ist, was man in der Hand hat. Muss es ja auch sein, weil es ja ein Einmalprodukt ist. Du bist ja für die Firma jetzt nicht mehr ganz so aktiv tätig. Du kannst jetzt offen und frei sprechen. Glaubst du denn, das ist tatsächlich ein Konzept für die Zukunft oder wird sich da nochmal ein bisschen was ändern müssen?
Ich denke schon, dass es ein Konzept für die Zukunft ist, aber nicht für alle Anwendungen. Man muss da sehr selektiver denken in Zukunft und nicht ein Schlauch für alle Anwendungen.
Was wäre so ein Konzept? Also könnte man jetzt zum Beispiel sagen, man hat jetzt unterschiedliche Endoskope für ganz spezifische Anwendungen, was ja ich ein sehr attraktives Konzept finde. Oder könnte man sagen, dass vielleicht doch diese Einmal-Endoskope da noch einen Zweck haben, wo jetzt nicht dieser große Fuhrpark ist, in Anführungszeichen, sondern wo halt in einer kleineren Praxis oder in einer kleineren Klinik mal ein Endoskop benötigt wird und man jetzt nicht im Jahr 10.000 Untersuchungen durchführt, sondern vielleicht nur knappe 1.000 oder sowas?
Ja, also ich denke, die Hygiene, die ich ja vorhin schon angesprochen habe, wird nicht der Treiber Nummer 1 sein.
Ja.
Treiber Nummer 1 wird sein, und da gibt es Beispiele dafür, ist die unmittelbare Verfügbarkeit des Endoskops, also out of the box. Das Beispiel dafür ist sozusagen der Durchbruch der Einmalbronchoskopie, wo letztlich die Anästhesisten nicht mehr den ganzen Turm aus dem anderen Saal rüberschieben mussten, sondern wenn sie schnell ein Endoskop gebraucht haben, zum Teil auch nicht mit dem Anspruch an Bildqualität wie in anderen Bereichen, dann hat man einfach die Packung aufgerissen und hatte direkt eins steril verfügbar.
Und da sind sie ja eigentlich noch an sehr, sehr vielen Kliniken auch tagtäglich im Gebrauch letztendlich. Wir reden vielleicht auch immer zu viel über die gastrointestinale Endoskopie. Wie sieht's denn in der Urologie aus? Meinst, hast du da eine Vorstellung? Da wird ja auch endoskopiert mit flexiblen Optiken.
Das ist sozusagen jetzt der nächste Bereich. So wie es in der Bronchoskopie selbstverständlich ist, wird's da auch mehr und mehr Einzug halten.
Mhm.
Das andere, was noch ein Treiber ist, sind die individualisierten Gerätekonzepte. Also zum Beispiel gibt's jetzt ein therapeutisches Gastroskop mit einem großen Arbeitskanal.
Mhm.
Den braucht man natürlich nicht immer. Aber wenn man ihn braucht, dann hat man sozusagen die Möglichkeit, bei einem Einmalgerät nicht das teure Gerät anschaffen zu müssen, und man hat aber trotzdem die Vorteile und kann es sozusagen einsetzen, wenn man es braucht.
Also das heißt, es wäre dann das Einmal-Endoskop statt dem Endoskop, das sonst das ganze Jahr über im Schrank hängt und vielleicht nur irgendwie einmal in der Woche rausgeholt wird, wenn zum Beispiel jetzt nur der Bedarf besteht, dass man jetzt irgendwie den Magen komplett leer saugen muss oder sowas. Also sag ich mal, ein Nischenprodukt, dass ich mir das Geld spare, die Anschaffungskosten für ein Endoskop, was eigentlich fast nur im Schrank hängt. Das wäre so die Lösung dann letztendlich. Das Problem ist ja so ein bisschen, aber auch, es ist ja nicht nur das Endoskop, es ist ja auch die ganze Software, es ist die Übertragung ins Dokumentationssystem. Kann es nicht vielleicht auch sein, dass der Hype, den man sich so ein bisschen versprochen hat, auch dahingehend etwas leidet jetzt, weil man will jetzt nicht noch zusätzlichen Prozessor im Raum stehen haben und man will nicht noch eine Box und man will nicht nochmal irgendeinen Raum voll haben, wo Endoskope lagern. Das sind ja dann häufig auch so in der praktischen Umsetzung Probleme. Und da stellt sich mir die Frage, wie sieht's denn jetzt bei den drei großen in Anführungszeichen aus? Wann werden denn die auf diese Konzepte übergehen?
Also die tun das ja teilweise schon, werden das da tun, wo es sich lohnt, und sie werden es da tun, wo sie ihre Technologie Lösungen übertragen können.
Was könnte das sein?
Also es ist zum einen das Bronchoskop, da sind jetzt auch die Großen im Einmalbereich. Du hast es schon angesprochen, Uretroskop.
Also eher die operative Endoskopie, also auch nicht so das tagtägliche Brot- und Buttergeschäft dann letztendlich auch. Jetzt hattest du vorhin mal erwähnt, dieses Konzept Hybrid. Und das ist ja auch jetzt ein Konzept, was ich noch ganz gerne erläutert haben möchte. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Also das Hybridkonzept ist im Prinzip ein hybrides Endoskop, wo Teile des Endoskops aufbereitet werden, ja, und wiederverwendet werden können. Und Teile des Endoskops als Single-Use-Komponente quasi aus der sterilen Verpackung kommen. Ein Beispiel dafür ist die Firma Adaptive Endo aus USA. Die haben eine Plattform entwickelt für solche Endoskope, also auch für mehrere verschiedene. Und die haben ganz smart die Komponenten aufgesplittet in Komponenten mit vielem Materialverbrauch, Komponenten mit wenig Materialverbrauch. Insbesondere das Handstück, also das, wo du ja schon erwähnt hast, das, was sich wertig anfühlen soll, wo man eine schöne, anspruchsvolle Mechanik einbaut, wo Präzision und Ergonomie eine große Rolle spielen. Mhm. Das ist wiederverwendbar, auch mit einem ganz smarten Wiederaufbereitungskonzept. Die benutzen dort vor Ort einen Plasmasterilisator. Der ist ungefähr so groß wie eine Mikrowelle. Das heißt, da kommt das Handstück dann nach der Untersuchung rein und wird aufbereitet.
Also das heißt, so eine klassische Waschmaschine mit Durchspülen oder sowas brauche ich dann gar nicht mehr.
Genau, weil die will man ja letztlich dann auch nicht haben. Noch parallel. Und zu dem Konzept gehört aber auch, dass die Teile, also der Insertion Tube, Arbeitskanal, Kamera, alles, was mit dem Patienten direkt im Kontakt ist, das ist eine Einmalkomponente und wird dann sozusagen kurz vor der Untersuchung zusammengeklickt. Das dauert Sekunden und dann hat man ein vollständiges Endoskop. Und das sind Lösungen, die ich mir einfach für die Zukunft noch viel stärker vorstellen kann.
Also das heißt letztendlich, man kann dann auch unterschiedliche Aufsätze, also ich habe meinen, vielleicht sogar auch personalisierten Handansatz, du hast es ja schon angesprochen, Ergometrie, ne? Also wir haben ja unterschiedlich große Hände, wir arbeiten vielleicht auch ein bisschen anders, vielleicht will der eine mehr eine Position, die eher ein bisschen geneigt ist vom Handstück, der andere eher weniger. Das heißt also, man könnte sich jetzt dann so das Konzept vorstellen, dass es Handstücke gibt, die vielleicht sogar auf den jeweiligen Endoskopiker oder Endoskopikerin, die vielleicht kleinere Hände hat als ich habe große Hände, individualisiert vorhanden sind. Das hole ich mir dann mehr oder weniger aus dem Schrank oder aus der Schublade und stecke dann den Aufsatz dran, den ich jetzt gerade brauche. Also sprich, Frau Meier kriegt jetzt eine Koloskopie, wo ich weiß, da brauche ich jetzt eher ein langes Koloskop oder will noch tief ins terminale Ilium rein. Oder Herr Huber hat eine Resektion im Rektum, wo mir vielleicht sogar 60, 70 Zentimeter Endoskop reichen und sogar von Vorteil sind, weil ich irgendwie nicht so viel ein- und ausfädeln muss. Wäre das so ein tragbares Konzept? Finde ich, hört sich toll an. Ja?
Das ist genauso, wie du es beschreibst.
Was wären denn dann so die Kosten, die dann auf uns zukommen würden? Weil das ist natürlich dann auch wieder die Frage. Also wir hatten ja schon gesagt über die Ökologie, das ist vertretbar. Wahrscheinlich wird es dann aber auch vielleicht bessere Müllkonzepte geben müssen. Also dass man einfach dann sagt, man schmeißt jetzt nicht den Restklinikmüll, sondern man versucht schon nochmal die einzelnen Komponenten zu recyceln, soweit es denn irgendwo geht. Aber von der Ökologie weg, was wären dann ungefähr so Kostenaspekte, die man sich da vorstellen könnte?
Zu den genauen Kosten von dem Konzept kann ich nichts Genaues sagen. Ich denke aber, das Konzept ist grundsätzlich sowohl von der Nachhaltigkeit als auch von der Kostenseite her den bisherigen Ansätzen überlegen, weil man eben nur einen viel geringeren Materialeinsatz hat, den man dann letztlich entsorgt. Die Verpackung muss kleiner sein, Verpackung darf man nicht vernachlässigen und so wird aus meiner Sicht ein Schuh draus.
Also das Konzept ist wirklich sehr interessant. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, wenn ich mir überlege, wie das ist mit den Instrumentierkanälen. Das muss ja vom Handgriff bis zur Spitze transportiert werden, auch von der Verbindung. Erhältlich ist es noch nicht. Also es ist ein rein prototypisches Konzept sozusagen. Genau. Also ich nehme jetzt mal mit, du denkst, dass das ein Konzept ist, was auf uns zukommen wird, weil es einfach, sage ich mal, beide Welten gut kombiniert. Also dort, wo wir unterschiedliche Typen brauchen, machen wir das eher als disposable, als Wegwerf. Dort, wo, sage ich mal, ein vernünftiger Griff, der gut in der Hand liegt, der vielleicht auch noch auf die jeweilige Hand abgestimmt ist, das ist was wir immer wieder benutzen. Also das wäre das Hybridkonzept. Wo würdest du denn, sage ich mal, jetzt in der Zukunft die Barrieren sehen? Also vielleicht nochmal zurück. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über den Weg von Standard zu Eimer gesprochen. Sind es dann doch die Firmen, die die Hand drauf haben? Mal ein bisschen provokant gefragt. Oder ist es vielleicht doch der bewahrende, neigende Endoskopiker, der sagt, das ist mir alles zu blöd, ich will so arbeiten, wie ich es gelernt habe? Oder sind es dann vielleicht doch wieder die Kosten am Ende?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, die Endoskopiker probieren eigentlich gerne was Neues aus. Und wenn es wirklich wenn es wirklich funktioniert, dann wird es auch angenommen. Aber es muss eben funktionieren und das ist auch gleich der erste Punkt. Du hast gesagt, was sind die Hürden oder Hindernisse? Ja. Das eine ist schon die Qualität der Einmalkomponenten. Mhm. Die ist an manchen Stellen einfach noch ein kleines Stück unterlegen. Und dieses kleine Stück reicht oftmals aus, um dann die Entscheidung zu treffen.
Gib mir mal ein vernünftiges Endoskop.
Ganz genau, das kennst du. Das wird sich aber dadurch, dass die Materialhersteller an den Komponenten arbeiten, immer mehr lösen. Das zweite ist die Kopplung. Du hast es auch schon angesprochen. Mhm. Wie kriege ich jetzt diesen Arbeitskanal trotzdem durch das Handstück durch? Ja. Ich habe ja letztlich mehr Aufwand für das Interface, für die Schnittstelle.
Richtig, ja.
Da muss man einfach an guten Lösungen arbeiten. Die sind natürlich dann oft auch nicht firmenuniversell. Also passt dann Komponente 1 von Firma A nicht mit Komponente 2 von Firma B zusammen. Mhm. Und das ist die Kompatibilität. Das ist die dritte Hürde. Die Lösung für so hybride Ansätze, die einfach mit anderen schon verfügbaren Endoskopen kompatibel sind, die werden sich als erstes durchsetzen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der neue Ultraschallaufsatz von Endosound.
Richtig, habe ich auch gelesen. Also sprich, man hat kein eigentliches Echo-Endoskop mehr, sondern man hat einfach wie so eine Art spezielle Kappe den Ultraschall-Transmitter oder Transducer, der letztendlich dann sich auf jedes Endoskop aufstecken lässt, ja. Sinnvoll, weil das ist ja, wenn die Dinger mal kaputt sind, das sind Reparaturkosten, die erheblich sind. Ja. Also auch ein ganz, ganz spannender Ansatz. Vielleicht werden wir sogar im Endeffekt dann doch noch ein bisschen Geld sparen. Ja. Allerletzte Punkt noch, wir haben es ja ganz am Anfang mal gesagt, als wir so gesprochen haben, Endoskop ist so eine Mischung aus Mechanik und Optik. Die Optik ist natürlich bei diesen Einmal-Endoskopen noch ein bisschen hinterher. Ja, also wir haben ja dann alle möglichen virtuellen Chromoendoskopie-Modalitäten und HD und Zoom und alles Mögliche. Wird sich das noch ändern oder ist das vielleicht auch gar nicht mal so relevant? Was glaubst denn du?
Die Frage stelle ich mir regelmäßig. Ich glaube, es ist kein technisches Problem, sondern es ist tatsächlich so, dass es noch keiner der am Markt befindlichen Hersteller wirklich ernsthaft versucht hat. Ein Grund dafür ist, alle warten im Moment noch drauf, ob die KI vielleicht das Problem löst und man gar keine gute Optik mehr braucht. Ich bin da skeptisch.
Ja, da wäre ich auch eher skeptisch. Also man will schon gute Bilder sehen, aber es bleibt spannend. Felix, es war ganz, ganz interessant und so ein Blick in die Zukunft und ich glaube für alle unsere Hörer ganz informativ auch mal so zu sehen, wo denn die Reise hingeht. Ich bin gespannt, ob es ein Echo, eine Resonanz darauf gibt und ich bin auch gespannt, sage ich dir ganz ehrlich, ob wir vielleicht dann mal so in, ja, was wäre denn der zeitliche Horizont, so 2, 3, 4, 5 Jahre sowas um den Dreh, ja? Vielleicht dann auch tatsächlich mal so das erste Hybrid-Endoskop in der Hand halten.
Ich denke, wir werden es in den nächsten 1, 2 Jahren sehen.
Spannend, also wir bleiben dran. Dir nochmal herzlichen Dank fürs Mitmachen und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich, dass es gefallen hat. Ich hoffe auch, dass es für Sie so interessant war, wie es für mich war und möchte Sie jetzt schon einladen, in 14 Tagen sich wieder einzuklicken, den Laptop aufzuschalten, das Handy anzuschalten, auf Apple, iTunes, auf Spotify oder wo auch immer den richtigen Knopf für Good Morning Endoskopie zu drücken und die nächste Folge sich anzuhören. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.